Ich hoffe, ich habe immer so ein Problem mit dieser Technik hier. Ist ja aus wie so ein Weihnachtsmann, aber man kann damit einfach ein bisschen besser predigen, wenn man ein bisschen freier ist. Ne? Ja, heute ist ein interessantes Thema. Ich glaube, dass wenn du dich darauf einlässt, wenn du die Tür verlässt, du ein ganz neues Leben führen kannst. Ich glaube, dass jeder von uns heute merkt, wo er steht. Nicht, weil ich hier bin, sondern weil dieses Thema etwas ist, was dein Leben auf den Kopf stellen wird. Wenn wir eine Bibel haben, können wir aufschlagen im Alten Testament, im ersten Buch Samuel, Kapitel 17. Selbst die, die nicht so oft in der Bibel lesen, wer kennt die Geschichte von David und Goliath? So der Große, der auf die Hörner kriegt von den Kleinen. Alle, oder? Selbst Menschen, die mit Gott überhaupt nichts am Hut haben. Champions League, Barcelona gegen St. Pauli, da würde man sagen, David gegen Goliath. Oder? Müssen wir noch überlegen, wer David ist? Oder? Wir kennen diese Geschichte. Und Gott hat dieses Ergebnis dieser Geschichte erklärt und hat gesagt, schreib das alles auf und die ganze Welt wird sich daran erinnern, was damals passiert ist bei David und Goliath. Und heute ist 2017 und über was sprechen wir? Über diese alte Geschichte. Das ist übrigens immer so. Die alten Geschichten der Bibel sind hochaktuell und sie treffen dein und mein Leben. Das ist nicht so ein verstaubtes Buch. Die Bibel ist das Wort Gottes. Die Bibel kann dein Leben verändern. Aber nur dann, wenn du sie aufschlägst. Der beste Ratgeber nützt dir nichts, wenn er nicht zu dir sprechen kann und du nicht das, was er sagt, umsetzt. Das ist einleuchtend. Wenn wir diese Geschichte lesen, dann wissen wir ja, dass Israel schon in Probleme war. Und dieser König Saul, der war auch nicht mehr so auf der Höhe seines Glaubens. Und da war so ein Philister. Also das waren Leute, die mochten Israel nicht, die wollten sie ausradieren. Und da war einer, der hieß Goliath, der war ziemlich groß. 6 Ellen. Kleiner Kerl. So knapp 3 Meter. Ich stand mal neben den Klitschkos, die sind 2,2 Meter. Da habe ich mich gefühlt wie eine Ameise. Ich bin ja auch nicht gerade vom Fleisch gefallen. Aber wenn du so eine Hühn vor dir hast, aber der Klitschko gegen den Goliath, ein Zwerg. Das war schon ein Mann, der hat einen schon Furcht eingejagt. Goliath aus Gat. Und dann kommt so ein kleiner Hirtenjunge, ein smarter Typ, cooler Typ, der war, wir würden heute sagen, der war ein Solarium, so braun gebrannt, ne? Es steht, dass das ein bildhübscher Mann war. Gibt's ja heute auch hübsche Männer. Das war so ein Sunny Boy, der David. Ein cooler Typ. Spitzenmäßig ausgesehen. Aber es war kein Weichling. Es war jemand, der als Schafherde gewohnt war, auch ein hartes Leben zu führen. Er erzählt das später. Die ganzen Israeliten hatten Angst vor diesem Goliath. Und jeden Tag hat er sich dahingestellt und gesagt, wollt ihr kleinen Leute überhaupt? Ne? Soll ich euch mal kurz platt machen? Wer tritt gegen mich an? Und alle sind abgehauen. Ne? Und dieser David bekommt das mit. Und ärgert sich darüber, sagt, was fällt diesen Ungläubigen ein? Was lästert der unseren Gott? Mit uns ist der Herr. Der hat schon kapiert, um was es geht. Wenn du Gott auf deine Seite hast, gibt es kein Problem, was du nicht überwinden kannst. Das hat der schon damals gewusst, der David. Der hat nicht gesagt, was fällt denn ein? Weißt du nicht, wie cool ich bin? Das hat er nicht gesagt. Das sagen wir oft, wie cool wir wären. Nein, er hat gesagt, was tut er? Er verhöhnt unseren Gott. Und er wusste, dass Gott groß ist. Und dann lese ich uns mal ein paar Verse. 1. Samuel 17, Abvers 32. Und David sagte zu Saul, niemand lasse seinetwegen den Mut sinken. Dein Diener will hingehen und mit diesen Philister kämpfen. Aber Saul sagte zu David, du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen, denn du bist ein junger Mann. Er ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Saul war auch ein Kriegsmann. Das war einer, der war kampferprobt, das war kein Weichling. Aber der hat kapiert, Junge, der macht uns platt. Da sagte David zu Saul, dein Diener weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von den Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinen Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. So hat dein Diener den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Wir merken hier etwas, es geht ihn nicht um seine Position. Es geht ihn um Gott. Und David fuhr fort. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären errettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters erretten. Und Saul sagte zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Und ich lese uns noch ein bisschen weiter, was dann passiert. Geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen bronzenen Helm auf sein Haupt und zog ihm einen Schuppenpanzer an. Also jetzt fängt der Saul an und gibt ihm die Rüstung. Saul war ein großer Kerl. David war nicht so groß. Können wir vorstellen, wie der da aussah? Das war ein Bild zum Lachen, oder? Und David gürtete Sauls Schwert und seine Rüstung und wollte damit gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sagte David zu Saul, ich kann nicht damit gehen, denn ich habe es nie versucht. Und David legte sie wieder ab. Und er nahm seinen Stab in seine Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und er tat sie in der Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente und nahm seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. Könnte man sagen, was willst du denn da machen mit diesen paar Steinen, Junge? Du kämpfst hier nicht gegen irgendeine Gurke, das ist ein Kriegsmann, der macht dich platt. Aber der ging. Und der Philister ging und kam David immer näher und der Mann, der das Schild trug, ging vor ihm her. Als aber der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war und er war bräunlich und schön von Aussehen. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Der Philister sagte zu David, komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Und David antwortete dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert. Ich aber komme zu dir in den Namen des Herrn, der Herrscharen, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Er erwähnt hier noch nicht mal seine Steine. Er sagt nur, ich komme im Namen des Herrn. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern. Merken wir? Heute wird wer? David? Nein, der Herr. Sein Vertrauen war auf den Herrn gesetzt. Heute wird der Herr dich mir ausliefern. Und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Die ganze Erde, auch wir. Und wir sind heute hier 2017 und wir kapieren, wir wissen die Geschichte David und Goliath. Und sofort, auch ungläubige Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, die kennen diese Geschichte. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet, denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Ziemlich dreister Typ, oder? Wisst ihr, wenn wir in unserem Leben mit Gott Glaubenswege gehen, dann scheinen wir oft für die Welt Spinner zu sein, oder? Wenn wir dabei gewesen wären, würden wir sagen, Junge, geh nach Hause, bevor dir den Arsch versohlt. Mach, dass du abgehst, sonst bist du im Krankenhaus, Intensivstation oder vielleicht sogar im Diebstahl. Merkt ihr das? Das wird in unserem Leben immer so sein. Wir werden in Situationen kommen, wo wir menschlich untergehen. Oft muss Gott uns in solche Wege führen, damit wir unsere Stützen auf Menschen, auf uns selbst und auf was weiß ich, auf wen wir uns stützen, verlieren. Und kapieren, dass es auf Gott ankommt. Er ist nämlich ein bisschen stärker und größer als wir. Und dieser David. Und es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam, da lief David eilends vor der Schlachtreihe aus dem Philister entgegen. Und David griff ihm mit seiner Hand in die Tasche, er griff mit seiner Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus und er schleuderte ihn und traf den Philister an seine Stirn und der Stern drang in die Stirn ein und er fiel auf sein Gesicht zur Erde. So überwand David mit der Schleuder und mit dem Stein den Philister. Und er traf den Philister und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in der Hand. Und David lief und trat zu den Philistern und nahm dessen Schwert, zog es aus der Tasche und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, also sind sie abgehauen. Coole Geschichte, oder? Mein lieber Gott. Also das ist ja wirklich ein Kampf gewesen. Nicht schlecht. Ich habe 3 Punkte über diese Predigt. Ich habe noch das Thema noch gar nicht gesagt. Ne? Wollt ihr das hören? Sei du selbst. Sei du selbst. Wisst ihr, was die größte Tragödie der Menschheit ist? Dass sie ständig schauspielen, Masken tragen, sich für etwas geben, was sie gar nicht sind. Wir haben von Natur aus alle einen Grammy verdient für Schauspielerei. Uns geht's total beschissen, auf Deutsch gesagt. Und wenn man uns fragt, wie geht's dir? Blendend. Cool, Digga, alles klar. Leute, wir können in das schönste Auto fahren mit Cabriolet und, keine Ahnung, Brillanten in den Reifen drin. Und innerlich können wir die Hölle haben. Wir können das Portemonnaie voller Geld haben und spielen mit den Gedanken, uns am nächsten Baum zu erhängen. Das ist unser Leben, das ist dein Leben, das ist mein Leben. Wir können in einer großen Familie leben, umgeben mit tollen Kindern, mit allen möglichen und sind in schwersten Depressionen. Das Leben eines Menschen steckt voller Geheimnisse, das nur einer durchschaut, Gott. Weil der dich geschaffen hat. Und es wird ziemlich intelligent von dir, wenn du endlich anfängst, mit diesem Gott durchs Leben zu gehen. Weil der hat den Fahrplan für dein Leben. Vielleicht wunderst du dich, weil in dein Leben nicht so richtig weiterkommst. Du musst den in dein Leben haben, der das Leben ist. Sonst gehst du am Leben vorbei. Der erste Punkt. Könnt ihr euch noch erinnern, was hier stand? Der will mit denen kämpfen. Und was macht Saul? Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen bronzenen Helm auf sein Haupt und zog ihn einen Schuppenpanzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und wollte damit gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Was macht Saul? Er übergibt sein Leben, seine Sicherheit, sein Können auf David. Und funktioniert das? Nee. Der erste Punkt in dieser Predigt, es gibt viele Menschen, auch Christen, die uns ihr Leben überstülpen wollen. Und das bricht uns das Genick als Menschen. Vielleicht bist du so groß geworden. Vielleicht war dein Vater ein Rechtsanwalt und er wollte unbedingt, dass du auch Rechtsanwalt wurdest. Du wolltest das eigentlich gar nicht. Aber weil dein Vater Druck ausgeübt hat und dir ziemlich deutlich gemacht hat, dass all sein Geld, was er dir gibt, nur dann in Erfüllung geht, wenn du seinen Willen tust, hast du es gemacht. Du hast heute vielleicht fette Knetung, was weiß ich nicht, eine fette Firma. Aber du hast nicht dein Leben gelebt, sondern du wärst gelebt von dem Traum deines Vaters oder deiner Mutter oder wer auch immer. Nichts Schlimmeres ist es im Leben, am Ende seines Lebens zu kapieren, ich bin nicht meinen Weg gegangen, ich bin dazu getrieben worden, weil immer ständig andere Menschen mir etwas vorgemacht haben und ich war so dumm und habe mich benutzen lassen. Saul übergibt die Rüstung. Man wirkt manchmal größer, wenn man das tut, was andere wollen. Das war eine Riesenrüstung. Der ist plötzlich 30 Zentimeter größer geworden. Aber er war nicht glücklich. Vielleicht hast du auch etwas in dein Leben übernommen, weil andere dich immer so sehen wollen, wie sie dich sehen. Und du versuchst die ganze Zeit eine Marionettenpuppe deiner Gesellschaft zu sein, deines Ehepartners, deiner Kinder oder was weiß ich. Aber du lebst nicht dein Leben. Vielleicht bist du auch mit einer Rüstung da, dass man sagt, toller Typ. Außen hui, innen fui. Am Ende deines Lebens, wenn du dann irgendwann mal in der Kiste legst, dann nimmst du sowieso nichts mit. Das letzte Hemd, das hat keine Taschen. Das übrigens auch nicht. Ich weiß nicht, ob das mein letztes ist, aber versteht ihr? Du kannst nichts reinpacken. Was für ein jämmerliches Leben ist es, wenn du 80, 90 wärst. Und du musst am Ende deines Lebens feststellen, ich habe nicht mein Leben gelebt. Ich habe ständig nur für den gelebt und für den gelebt und für das gelebt und für jenes gelebt, aber ich habe nie mein Leben gelebt. Es gibt zu viele Menschen, auch zu viele Christen, die leben nur ein Leben, um andere zu gefallen, um sich zu präsentieren, aber sie leben nicht ihr Leben. Und dieser Jesus, der ist gekommen, damit wir das kapieren. Es geht nicht darum, dass wir Show machen und uns hier schminken, geistlich schminken und hübsch aussehen geistlich und tralala und Zirkus machen. Es geht damit, dass du, so kaputt wie du bist, wie dein Leben ist, so will Gott dich haben. Und du sollst aufhören, andere zu imitieren oder etwas nach außen zu stellen, was du nicht bist. In dieser Welt ist das so. Ne? In dieser Welt kommen nur die nach vorne, die cool tricksen können. Ja? Das sind Leute, die sind hochverschuldet, kommen mit einem dicken Bentley vorgefahren, Versicherungsvertreter und erzählen, wie cool sie sind, haben eine fette Uhr, alles nur geleast. Die wissen nicht mehr, wie sie die Rate bezahlen können. Versuchen ihr Leben kaputt zu machen, indem sie eine Koksparty nach der anderen machen, damit sie das einigermaßen ertragen. Das ist unser Leben, Geschwister. Das ist unser Leben. Das ist in dieser Gesellschaft. Das ist die andere die Seite der Medaille. Und hier hatte dieser Saul auch versucht, diesen David, ja, wenn du gegen den kämpfst, dann musst du mit mir kämpfen. Und das ist ein junger Kerl gewesen. So wie du auch vielleicht in deinem Leben. Und du hast viele Prioritäten in dein Leben gesetzt, weil du etwas gut machen wolltest. Ich möchte meinem Vater endlich beweisen, dass ich was kann. Ich kenne Leute, erwachsene Leute, über 50. Die haben Minderwertigkeitskomplexe, weil sie ständig danach träumen, ich muss meinem Vater gefallen, ich muss ihm beweisen, dass ich was kann. Weil ich nur, wenn ich was leiste, dann kann ich was. Wenn meine Firma kaputt geht, bin ich ein Arsch. Das ist unsere Gesellschaft, die macht uns krank. Wir bauen uns irgendwelche Traumschlösser auf. Aber ganz tief in unserem Leben, wenn die Krisen kommen, dann merken wir, das hält nicht, das bricht ein. Das Zweite. Viele Argumente wollen uns überzeugen, dass wir etwas anderes brauchen als das, was Gott uns persönlich gegeben hat. Dieser David, der hat sein Leben gehabt. Und wir lesen ja später, mit diesem kleinen Stein, die er hatte, hat er ihn kaputt gemacht. Und uns will man immer sagen, du, deine Steine, die kannst vergessen, du bist nichts. Aus dir wird nie was, du bist ein Versager, ein Loser. Häng dich am Baum, du taugst sowieso nichts. Aus dir wird nie etwas. Und Gott sagt, lass dir das nicht einreden. Du bist zu meinem Ebenbild geschaffen. Wenn ich die Evolutionstheorie gehört, das ist ja eine, viele, diese Evolutionstheorie von diesem Darwin, dass viele sagen, das ist ja die Würde des Menschen. Da kann ich nur sagen, das ist ja eine Beleidigung des Menschen, dass wir zum Ebenbild eines Affen oder eines Dinosauriers irgendwann aus einer Fossilie gekommen sind. Die Bibel sagt, dass du Gottes Ebenbild bist. Gott ist dein Ebenbild, nicht irgendein Tier. Wenn einer die Menschen erhöht, ist es Gott. Gott sagt, ich habe dich geschaffen in mein Angesicht. Du bist ein Stück von meinem Herzen und nicht irgendwie so ein Viech. Wenn etwas menschenunwürdig ist, ist es diese Theologie. Wir sind zum Bilde Gottes geschaffen, Leute. Das ist Adelswürde. Du bist aus Gottes Hand. Du bist das Beste, was Gott je geschaffen hat. Das bist du. Und das müssen wir verstehen. Du musst mit deinen Steinen kämpfen, weißt du? Ich weiß nicht, was du hast in deinem Leben. Ich weiß nicht, was dein Können ist. Sei damit zufrieden und geh nicht immer nach dem, was andere können. Sei mit deinem Leben zufrieden. Sag Gott, ich bin hier und ich darf mit dir leben und du kommst mit mir klar. Wisst ihr, wann der Mensch das erste Mal zur Ruhe kommt? Wenn er Frieden über seine Vergangenheit hat. Wisst ihr, warum viele Menschen so unruhig sind? Weil sie keinen Frieden haben in ihrer Vergangenheit. Hast du Frieden mit deiner Vergangenheit? Hast du Frieden in der Zukunft? Hast du Frieden in der Gegenwart? Hier ist kein Mensch drin, der alles richtig macht. Also wenn hier einer drin ist, der in seinem Leben bis jetzt alles richtig gemacht hat, der steht mal bitte auf. Ich möchte diesen Menschen mal sehen. Ja, Carlo, du bist das der Einzige. Ja. Ich habe nachher noch Zeit, wir sprechen nachher nochmal. Versteht ihr? Wisst ihr, was das Grandiose ist bei Gott ist, dass er genau weiß, wie kaputt wir sind. Aber er ekelt sich nicht vor uns. Er macht unser Leben nicht kaputt. Das ist das, was der Teufel uns einredet, wenn wir uns mit Gott beschäftigen. Oh, das brauchst du nicht. Gott ist ein Spielverderber. Lass dich bloß nicht auf den ein. Gott ist kein Spielverderber. Weil Gott das Leben ist, hat er Ahnung vom Leben und weiß genau, um was es ankommt. Und er möchte dir so gerne helfen. Aber Gott ist Gentleman. In meiner Bibel steht nicht, er haut gegen diese Tür deines Herzens. Er klopft. Ganz leise. Und sagt, hallo Kollege, ich bin da. Eigentlich habe ich mir das Leben geplant, dass wir beide durchs Leben gehen. Das Zweite. Sei du selbst. Das ist ja das Thema, oder? Sei du selbst. Wisst ihr, was da steht? Und David legte sie wieder ab. Halleluja. Der hätte den Riesen nie besiegt mit der Rüstung von Saul. Und du wirst dein Leben nie meistern, wenn du immer versuchst, jemand zu sein, der du nicht bist. Und sagst du, oh, ich möchte so wie Paulus sein. Sag Gott, ich habe nur einen Paulus. Ich brauche keine zwei. Ich möchte so wie Finney sein. Ich möchte so wie Timotheus sein, wie Mose. Und Gott sagt, hey, Junge, du sollst du sein. Kapier das. Wenn ich einen zweiten Mose gemacht hätte, dann hätte ich ihn geschaffen. Aber Mose gab's einmal und Timotheus gab's einmal und Angelo gibt's einmal und Nadine und Lieschen gibt's einmal und so. Versteht ihr? Genau das ist die Botschaft. Der zweite Punkt dieser Predigt ist, habe den Mut, die überstülpten Dinge abzulegen und nimm dich selbst so an, wie du bist. Lebe dein Leben. David hat irgendwann gesagt, die Rüstung, weg damit. Mach ich nicht mehr. Ich mach diesen ganzen Zirkus nicht mit. Der Saul, der mag noch so coole Siege erlangt haben. Ich mach das nicht mit. Ich bin David. Ich bin der Hirtenjunge mit den 5 Steinen und der Schleuder. Und damit mache ich ihn platt, weil Gott bei mir ist. Ich garantiere euch, hätte David nicht die Rüstung von Saul abgelegt, er hätte den Goliath nicht besiegt. Und wisst ihr, das ist so wichtig. Es gibt einen Satz, merke ihn dir. Menschen verlieren wie Nägel ihre Nutzen, wenn sie anfangen, sich zu verbiegen. Kettennagel, ne? Wenn der schief ist, kannst du den noch gebrauchen, schmeiß ihn weg. Menschen verlieren wie Nägel ihren Nutzen, wenn sie anfangen, sich zu verbiegen. Wenn du es jedem recht machen willst. Es gibt Menschen, die wollen es jedem recht machen. Du kannst es nicht jedem recht machen. Menschen, die es jedem recht machen wollen, haben keine eigene Position. Das sind einfach nur Ja-Sager und Leute, die werden missbraucht. Nimm deine Position im Leben ein und steh dazu. Das ist wichtig, um glücklich zu werden im Leben. Dass du glücklich wirst mit dem, was Gott dir gibt. Hier bin ich, Herr, so bin ich. Und du wirst mich verändern, aber du wirst mit mir arbeiten. Du hast mit mir meinen Weg. Das ist der Schlüssel. Die Rüstung der anderen abzulegen, macht uns oft ängstlich. Ich kann mir vorstellen, der David, der geht, der Saul, so ein Kerl vor ihm, der guckt. Und dann zieht er die Rüstung an und legt sie hin. Wir müssen wissen, dass Saul zu dem Zeitpunkt König war. Der hätte ja sagen können, so kleiner Junge, jetzt aber Abmarsch. Jetzt langt's. Oder? Ja, wir überlesen das so. Wir müssen uns hineinversetzen in die Bibel, sonst ist das ein altes Märchenbuch. Verstehen wir? Das muss in unserem Leben reinreden. Stellt euch vor, da ist ein König, der gibt dir seine Rüstung, ist ja eine Ehre, ne? Und jetzt legst du sie ab. Das ist eine Beleidigung des Königs, ne? Du sagst mit anderen Worten, was soll ich mit deiner Rüstung da? Das ist eine blöde Rüstung. Er hat den Mut. Er hat den Mut, Nein zu sagen. Und er sagt zu seinem Weg, ja. Die Dinge abzulegen, die andere von uns wollen, kann manchmal auch dazu führen, dass man uns verachtet. Wenn wir nicht mehr zu allem Ja und Amen sagen, oder? Plötzlich heißt es, meine Tochter, so habe ich dich noch nie erlebt, sagt die Mutter. Du warst doch immer meine kleine, niedliche Tochter, die immer zu Mama Ja und Amen gesagt hat. Und irgendwann wirst du größer und sagst, nein Mama, ich mache das jetzt so nicht mehr mit. Ich möchte jetzt meinen Weg gehen. Oder der Sohn zum Vater oder was auch immer. Wisst ihr, das ist so ganz wichtig. Freunde, ne? Freunde sollen sich die Wahrheit sagen, ne? Findet ja nie statt. Darf ich mal den Finger hochhaben? Wer hat mehr als 5 Freunde? Ja, du bist noch jung, komm später noch. Ich will dich deinen Mut nicht nehmen, aber... Ich sag euch eins, Mein Vater hat damals mal gesagt, mein Junge, wenn du groß bist und alt, groß bin ich, alt bin ich noch nicht so groß, aber so. Er hat gesagt, wenn du dann eine Hand voller Freunde hast, dann bist du der gesegnete Mann auf Gottes Erdboden. Ich habe gedacht, was redet der? Ich habe tausende von Freunden, ja, Mitläufer. Ich habe sie noch nicht voll. Bin jetzt 46 Jahre, habe so viele Menschen in meinem Leben kennengelernt. Ich habe sie nicht voll. Sei vorsichtig mit dem, das ist meine Freundin, das ist mein Freund, das ist ein heiliges Wort. Manchmal sind es, Entschuldigung, Herr, dass ich jetzt so ausverschämt werde, aber manchmal sind es Parasiten, die nur sich an dich ranheften und von dir aussaugen. Und wenn sie nichts mehr von dir haben, lassen sie stehen und sagen, tschüss, goodbye, Johnny, auf Wiedersehen. Kriegst einen Arschtritt. Es gibt viel zu viele Menschen, die bauen Freundschaften nur auf, um zu profitieren. Versteht ihr? Zu profitieren. Cool, wenn ich mit denen zusammen bin, dann kann ich Geld machen. Dann sagen sie, ach, eigentlich ist er gar nicht so schlecht. Ist zwar ein Arsch, aber menschlich gesehen auch ein ziemlich blöder Typ, aber mit denen kann ich Geld machen. Hallo, lieber Axel, du bist so cool, alter Decker, wir beide machen was. Und wenn Axel nach Hause geht, sage ich, den möchte ich am liebsten mal richtig in den Arsch versohlen, den Penner. So sind wir als Menschen. Wir spielen ein Spiel, um weiterzukommen, oder? Wir sind so wenig wir selbst. Wir spielen ständig irgendeine Rolle, oder? Wo sind die Menschen, die noch Prinzipien haben, die sagen, du, da mache ich nicht mit. Und wenn ich so viel Geld verdiene, das ist nicht mein Weg. Wie sind wir in der Gesellschaft, ne? Das wissen die, die ein bisschen mehr Geld haben. Wenn du ein bisschen mehr Geld hast, kommst du in andere Kreise. Was passiert da? Da nimmt man dich auf und da ist das coole Leben. Ne? Genau das Gegenteil. Was für ein Auto hat er? Den neuen Cheyenne. Okay, was kostet der? 120.000. Was hat der denn für eine Assi-Felge da drauf? Was hast du noch? Ein Schiff? Du hast noch nicht mal ein Boot? Naja, ich wollte dich eigentlich mitnehmen. Wir haben jetzt den nächsten Dinner, aber weißt du, da kommen so eine kleine Fische wie du. Was hast du im Monat? 100.000. Oh, das hat meine Putzfrau. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Je höher du kommst, desto unbedeutender wärst du. Manchmal denke ich, wenn ich da oben bin, habe ich es geschafft. Willst du noch? Und dann gibt's nur Tricks da rein. Und das ist die verlogenste Gesellschaft mit überhaupt. Ach, das Essen war heute wieder so toll. Da sind da drei Erbsen drauf, da bezahlen sie 10.000 Euro für. Da wirst du gar nicht satt. Das ist, was ich meine. Was ist das für eine verlogene Gesellschaft? Es war halt so köstlich. Man kann sagen, wenn ich die schon sehe mit ihr aufgepustetes Gesicht, dass sie schon 20 Mal operiert hat und jetzt will sie noch lächeln. Ach ja, hallo Agathe, du bist schön, dass du da bist, dein Mann. Ja, der Richard, der ist ja so toll. Schauspiel, oder? Die Grammy-Show müsste man, da sind die auch alle, ne? Roter Teppich, dann, ne? Macht man ein Bild mit seiner Frau, ne? Zu Hause verprügelt man sie, aber dann nimmt man sie in den Arm, küsst sie, ach Schatz, du bist so schön. Oder? Das ist unser Leben. Das ist nicht sei du selbst, das ist werde gelebt. Und ich weiß, von was ich spreche. Ich habe mit genügend Leuten gesprochen auf den Knien. Ich habe Einblicke in Seelen schon, obwohl ich noch nicht so ein alter Knacker bin, aber ich habe mit genügend Leuten gebetet. Ich habe mit Mördern gebetet, mit Leuten, die angestellt haben, was möchte ich euch gar nicht nennen, da fällt ihr vom Stuhl. In unserer Seele kann das so tief dunkel sein. Und wo wollen wir damit hin? Ich kenne nur einen, der damit klarkommt, das ist Jesus. Wisst ihr, da gibt es ein schönes Gleichnis. Och, ich liebe diesen Jesus dafür. In Lukas Kapitel 7. Ich lese uns das jetzt nicht alles vor. Könnt ihr heute Abend selbst in eure Bibel mal aufschlagen. Schlagt das mal auf in eure Bibel später heute Abend. Lukas Kapitel 7 von Vers 36 bis 50. Da wird Jesus eingeladen. Wisst ihr, wer die meisten Probleme mit Jesus hatte? Das waren die Frommen mit der Bibel unter den Arm, die Pharisäer. Die haben immer auf andere gezeigt. Oh, guck mal, mit denen gibt er sich ab. Das ist ein ganz fürchterlicher, der macht noch so viel Fehler. Nee, mit dem wollen wir, das ist ein Sünder. Und Jesus sagt, ja, dann tut mir leid, ich bin gekommen für die Kaputten. Jesus hatte nie mit Kaputte oder mit Sündern ein Problem. Immer nur mit Klugscheißer. Die gibt's heute leider auch noch zu viel. Auch unter Christen gibt's ganz viele Frommen mit Klugscheißer. Diese Frau war eine stadtbekannte Sünderin. Die Bibel sagt nicht, was sie getrieben hat. Vielleicht hat sie ein lockeres Leben geführt. Hat es nicht so genau genommen. Interessant ist, dass diese Frau weiß, dass Jesus da ist und sie geht hin. Sie küsst seine Füße. Sie bleibt bei ihm. Und ich lese nicht, dass Jesus sagt, also verzieh dich mal hier. Du bringst mich in eine peinliche Situation. Jetzt hau mal ab. Nichts. Die Pharisäer sagen, dieser Jesus, der will Gottes Sohn sein. Er kennt noch nicht mehr, dass die größte Sünderin der Stadt daneben ihn lungert. Kriegst du das nicht mit, was das für eine ist? Ja. Und dann sagt Jesus, ich bin in dein Haus reingekommen. Du frommer Schwätzer, das habe ich jetzt gesagt, das hat Jesus nicht gesagt. Ne? Und eigentlich war das im Orient so Sitte, da ist man barfuß um so Sandaletten gegangen durch den Wüstensand. Da hat man immer als Gastgeber die Füße gewaschen für die, die gekommen sind. Manche hatten sogar Diener dafür. Und Jesus sagt, ich bin in dein Haus gekommen, du bist jüdischer Tradition, du hättest eigentlich dafür sorgen müssen, dass meine Füße gewaschen, hast du nicht gemacht, du hast fromm gesabbelt, ich sage meine Worte. Ne? Aber diese Frau hat mit ihren Tränen meine Füße gewaschen. Und sie ist seit dem Moment, wo sie in das Haus ist, lässt sie nicht ab, meine Füße zu küssen. So eine Wertschätzung gibt sie mir. Und wisst ihr, was sie dann sagt? Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete ihn 500 Dinar, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird am meisten lieben? Dieser fromme Zöllner sprach, ich denke dem, der das meiste geschenkt hat. Dem er das meiste geschenkt hat. Er sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zur Frau wendend, sprach er zu ihm, siehe, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seitdem ich reingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie hat mit Salbe meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Er aber sprach zu ihnen, deine Sünden sind vergeben. Und die mit zu Tisch lagen, die sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der Sünden vergibt? Wisst ihr, sie sagen, die Sünderin, und was sagt Jesus? Die Frau. Jesus hat dieser Frau ihre Würde wiedergegeben. Ich glaube, wenn wir mit ihr gemeinsam in Jerusalem durch die Stadt gezogen werden und die Frau wäre neben uns, dann hätten sie alle gesagt, ach, die ist es schon wieder. Hör bloß auf mit dieser Frau. Und Jesus sagt zu ihr, nicht die Sünderin, sondern er gibt dieser Frau, die auch viel falsch gemacht hat. Und das hat Jesus nicht so gesagt, das ist so schlimm. Er hat gesagt, die Sünden sind vergeben. Und sie hat durch ihre Tränen gezeigt, es tut mir leid, ich möchte ein anderes Leben führen. Und das hat Jesus erkannt. Und dann sagt Jesus zu ihr, diese Frau. Das heißt, Jesus gibt dieser Frau ihre Würde wieder. Herrlich. So geht Jesus mit Gescheiterten um. So geht er auch mit dir um. Weißt du, wenn du wirklich kapieren willst, was Würde ist, dann musst du verstehen, wer Gott ist und was Gott in dein Leben tun kann. Und er möchte dir diese Würde geben. Du sollst nicht vor die Hunde gehen in dein Leben. Du sollst nicht ein Leben führen, dass du irgendwo scheiterst, wisst ihr? Die Bibel spricht von einer ewigen Herrlichkeit und einer ewigen Verdammnis. Und das wird so sein. Es gibt einen Ort des Himmels und es gibt einen Ort der Hölle. Ob du daran glaubst oder nicht, spielt keine Rolle. Das bleibt trotzdem so. Die Frage ist nur, wo gehst du hin? Das ist nicht so, wie manche meinen, ja, im Himmel, da kommen ja nur die rein, die besonders cool waren. Nee, im Himmel gibt's ein fettes Schild. Nur für Sünder, begnadigt aber. Und in der Hölle sind Freiwillige, da sind die Gutmenschen. Braucht kein Gott. Ich kriege mein Leben allein im Griff. Die Ewigkeitsfrage hat sich dort vor 2000 Jahren am Kreuz gestellt, als Jesus starb. Und die Frage ist, wie gehst du mit diesem Jesus am Kreuz um? Sagst du, ja, bist ein cooler Typ, aber bis morgen. Dann wird er eines Tages auch mal sagen, bis morgen und auf Wiedersehen. Die wichtigste Frage in deinem Leben ist, wie gehst du mit dem Mann am Kreuz um? Das Letzte in dieser Predigt, mit deinem Leben, wie bedeutungslos es auch in den Augen der anderen aussehen mag, wirst du mit Gottes Hilfe Riesen bezwingen. Mit Gottes Hilfe. Du kannst völlig am Boden sein. Vielleicht ist deine Seele wie eine große Narbe, dass man merkt, oh, der hat viele Kämpfe geführt, die Seele. Ich glaube, dass wenn wir unsere Seele jetzt alle hier sehen könnten, dann gibt es viele Seelen, die kaputt sind. Viele Seelen, die Wunden haben, die zerschlagen sind. Und Gott sagt, ja, ich kenne deine Narben. Ich kenne das Kaputte in deinem Leben. Aber mit mir, hör genau zu, mit mir wirst du den Riesen, der in dein Leben dir so viel Sorgen macht, du wirst ihn mit mir besiegen, weil ich mich nicht ekel vor dir. Ich kenne deine Kaputtheit, ich kenne deine Begrenztheit, ich weiß, wer du bist. Aber ich kann Dinge verändern, von denen du nur träumst. Es gibt so einen Satz, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, wahrscheinlich, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Kennt ihr den? Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und das wünsche ich mir in dein und mein Leben auch. Ich habe noch drei Sätze, mit denen möchte ich schließen. Wünschen Sie nicht zu sein, was Sie nicht sind, sondern wünschen Sie, was Sie sind, sehr gut zu sein. Habt ihr das verstanden? Wünschen Sie nicht zu sein, was Sie nicht sind, sondern wünschen Sie, was Sie sind, sehr gut zu sein. Dann gibt es noch einen schönen Satz. Was nützt es uns, Schlösser in Spanien zu bauen, wenn wir in Frankreich leben müssen? Der ist gut. Der hat mir gefallen. Wisst ihr, wir bauen uns irgendwo Schlösser und müssen das Leben hier leben, Leute. Und das Letzte, das ist schwer. Sei immer du selbst. Trage keine Maske, nur weil andere dich nicht so sehen wollen, wie du wirklich bist. Wisst ihr, was das große Geheimnis ist? Bei Jesus Christus kann ich blank ziehen. Ich kann so zu ihm kommen und kann sagen, Herr Jesus, du kennst mich. Ich bin hier ein frommer Redner auf der Kanzel. Wenn ich jetzt gleich in mein Auto einsteige und dann nimmt mir einer irgendwie die Vorfahrt, dann möchte ich ihn gleich eine reinhauen. Ich kann hier so ein frommer Schwätzer sein, Herr. Wenn Montag der Alltag ankommt und mein Nachbar hat abends um 12 Uhr noch laute Mucke an und ich habe ihm zweimal in Liebe gesagt, ob er sie leiser machen kann, dann neige ich dazu, beim dritten Mal ihn den Hals umzudrehen. Das ist Christian Rosenberg, der Älteste der Gemeinde Licht und Leben. Ja. Keine Überfliege. Wisst ihr, das Einzige, auf was ich vertraue, ist, dass Jesus mich so annimmt, wie ich bin. Und jetzt kommt jetzt was Wichtiges. Dass er mich nicht so lässt und dass er mir hilft, so zu werden, wie ich sein sollte. Er hilft mir. Und wisst ihr, was der Schlüssel ist? Sei du selbst, war das Thema. Ich glaube, dass jeder Mensch nur dann seine Position empfängt. Das ist meine persönliche Glaube. Wenn er verstanden hat, welche eine Würde er hat. Und das möchte ich euch zum Schluss nochmal den letzten Gedanken so mitgeben. Du hast nur ein Leben. Und denke nicht, du kannst alles bestimmen. Du kannst übermorgen zum Arzt gehen und er nimmt Blut ab. Und du kriegst eine Diagnose, die haut dich um. Und es kann sein, dass du vielleicht dann 2019 gar nicht mehr lebst. Leute, unser Leben ist ein Hauch, sagt die Bibel. Und deswegen gehe nicht am Leben vorbei. Gehe nicht am Leben vorbei. Jemand ist mal zu Wilhelm Busch gekommen, einem alten Prediger. Ein junger Kerl. Und der hat gesagt, Pastor Busch, ich finde das cool mit diesem Jesus, aber ich bin noch so jung. Ich möchte noch eine Party machen. Ich möchte das Leben haben. Und der alte Busch, der guckt ihn an und sagt, Mann, junger Kerl, du bist aber begnügsam. Guckt er ihn an, was? Ja, du bist aber begnügsam. Du möchtest noch etwas vom Leben haben. Weißt du, ich möchte das Leben haben. Und das ist Jesus. Du wirst nirgendwo das finden, was du bei ihm findest. Vielleicht hast du heute Abend gemerkt, eigentlich lebe ich ein völlig anderes Leben, was ich eigentlich leben möchte. Vielleicht hast du bis jetzt dein Leben so ausgestellt, dass das immer allen recht zu machen. Vielleicht merkst du jetzt, so möchte ich nicht weiterleben. Ich möchte, dass wir jetzt stiller werden. Wir bleiben sitzen. Vielleicht hat Gott dir heute in dein Leben einiges gezeigt. Rede mit ihm. Sag, Herr Jesus, wenn das stimmt, was dieser komische Kerl da mit seinen zwei Brillen da vorne sagt, dann begegne mir. Wenn du aus den Wunden meines Lebens Heilung schenken kannst. Wenn du mein Leben auf Füßen stellst, die niemals brechen, wenn das wirklich stimmt, dann komm in mein Leben. Hilf mir, dass ich die Masken ablege, dass ich endlich aufatme. Wisst ihr, wann die Seele richtig aufatmet? Wenn wir den ganzen Zirkus unseres Lebens mal niederlegen vor Gott und sagen, so bin ich, ja. Ich wünsche mir von Herzen, dass jeder, der hier drin ist, eines Tages nicht von dieser Erde geht, dass er sagt, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, habe ich nie das Leben gelebt, wozu ich eigentlich bestimmt war. Das ist einer der schlimmsten Sätze, die du sagen kannst auf dein Sterbebett. Ich hoffe, dass jeder sagen kann, mit all meinen Kaputtheiten durfte ich das Leben führen, was Gott für mich bestimmt hat. Ich weiß, dass ich kein Paulus war. Ich war auch kein Georg Müller. Aber ich war Christian Rosenberg, manchmal ein durchgeknallter Christ, mit vielen Macken, mit vielen Kanten, aber der seine ganze Verrücktheit in die Hand Jesu gelegt hat. Das wünsche ich mir, dass Jesus das schenkt, in mein und auch in dein Leben. Wir beten jetzt zusammen und du darfst jetzt stille werden. Wie du betest, ist mir völlig egal, ob du die Augen aufmachst oder zumachst, das ist für mich alles unwichtig. Nimm dir mal eine Minute Zeit und überleg mal, wo stehst du? Wo stehst du mit Gott? Wo stehst du mit dir selbst? Fang ab heute an, du selbst zu sein. Und leg allen Maskeradenball weg. Wir werden jetzt stille werden und irgendwann werde ich ein Gebet laut beten. Und das kannst du, wenn du möchtest, mitbeten. Das musst du nicht mitbeten, aber du kannst es. Und ich werde es beten. Aber erstmal werden wir alle stillen.